Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch. Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom.
You cannot be serious. Seit kurzer Zeit ist Simon Papendorf Geschäftsführer beim DTB, verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Wie er es zu den Weltmeisterschaften geschafft hat als Tennisspieler und was ein Gallier im Tennis ist, erfahrt ihr heute in der neuen Episode Doublette 76 mit Simon Papendorf.
Hi Simon, Felix hier aus dem DTB-Bereich Wettkampfsport. Ja, ich finde es echt super, dass du dich in die lustre Gästeliste bei Doublette 76 einreihen darfst. Und wie die beiden sicherlich längst recherchiert haben, bist du ja auch ein ganz passabler Tennisspieler. Und deshalb brauchen wir dich wieder dringend für unser Betriebssportteam. Was sind denn deine sportlichen Ambitionen in diesem Jahr? Oder geht es bei dir doch eher in Richtung des Trendsports Padel? Schöne Grüße und noch viel Spaß. Ich freue mich schon sehr auf die Folge.
Das war dein Arbeitskollege Felix vom DTB. Einer von 45 Kollegen, habe ich gelernt, die am Roten Baum in der Hallerstraße arbeiten. Ihr sitzt da ja direkt am Center Court mit den DTB hauptamtlichen Mitarbeitern.
Korrekt.
Was kannst du ihm entgegnen? Was kannst du ihm antworten? Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, ich bin überrascht, dass es Felix ist. Freut mich umso mehr. Ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr 2022 in der Tat bei unserem Betriebssport mitgespielt und habe, glaube ich, den Tag meines Lebens gehabt, ohne Tennis relativ erfolgreich unterwegs gewesen zu sein. Und möchte natürlich auch dieses Jahr meine Mannschaft unterstützen. Von daher bin ich da wieder am Start. Morgen geht es allerdings zum Padelspielen.
Oha.
Geile Sportart.
Mega. Ja. Du bist Geschäftsführer, einer von dreien beim DTB.
Korrekt.
Vielleicht hilfst du uns mal und den Hörern und holst uns ganz schnell ab, wofür du verantwortlich bist. Du bist ja eben nicht für sportliche Abschneiden der Spieler bei den Grand Slams verantwortlich. Wofür bist du verantwortlich beim DTB?
Meine Rolle ist, als Geschäftsführer verantwortlich zu sein für Sales, Marketing, Public Relations und Digitalisierung.
Immerhin.
Also ich bin damit so eine Art Außenminister. Man kann das relativ einfach formulieren mit unseren drei Geschäftsführern. Innenminister Peter Mayer, Außenminister meine Wenigkeit und Sportministerin. Und Sportministerin Veronika Rücker.
Ja, okay. Das war die Stimme auf jeden Fall von Simon Papendorf, DTB-Geschäftsführer, unser Gast heute. Davor haben wir die unnachahmliche Radiostimme Tom Heinkel gehört. Mein Name Lars Kreinang für alle, die heute das erste Mal hier einschalten bei Doublette 76.
Gibt es Leute, die immer noch neu einschalten?
Laut den Statistiken, die mir so unter der Hand zugespielt werden, ja.
Wow.
Ja. Also,
wir wachsen.
Liebe Newbies, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ich habe es auch publik gemacht.
Und du hast auch schon mal eine Folge gehört, anscheinend.
Ich habe alle Folgen. Ich sitze viel im Auto, ich pendel zwischen Köln und Hamburg oder München, da haben wir auch eine Tochtergesellschaft. Demzufolge habe ich viel Zeit im Auto, neben Telefonie auch Podcasts oder ich nenne es immer Action-Radio zu hören, also Netflix runterzuladen, wenn es mal später wird. Und demzufolge bin ich ganz gut informiert, was so die Tennis-Podcasts so treiben.
Ich habe auch deinem Wunsch entsprochen, fürs Tennisabitur habe ich ganz einfache Fragen.
Nur die blinden Fragen.
Weil du, es stapeln ja alle tief.
Ich kenne nicht mal meine eigenen Ergebnisse, da müsste ich meine Jungs aus der Mannschaft fragen in Brauweiler, um zu wissen, wie ich eigentlich diesen Sommer gespielt habe. Von daher, das wäre katastrophal.
Aber apropos Brauweiler, du spielst aktiv in der Mannschaft beim TTC Brauweiler.
Ja. Egal wie, aber es gab mal Tischtennis, es gibt immer noch Tischtennis, aber es ist eben der TC Brauweiler.
Okay.
Ich spiele mittlerweile bei den Herren 40.
Ja.
Wir sind aus der Regionalliga abgestiegen in die Oberliga. Gut, mit meiner LK pendel ich irgendwie gerade so ein bisschen zwischen, wie auch immer, Erster und Zweiter. Ist gar nicht so schlecht, gerade im Winter für die Winterrunde. Da können wir taktisch uns enorm gut aufstellen. Logisch natürlich, der Job beim DTB hat mich auch wieder dazu veranlasst, etwas aktiver zu werden. Ich habe mit meinem Rücken große Probleme. Und habe eigentlich ausgesetzt, bin ausgetreten, Aber weil wir wissen ja alle bei den Herren 40, irgendjemand kann nie am Wochenende. Das heißt, du wirst immer spielen, auch wenn du eigentlich nicht willst.
Ja.
Und davor wollte ich mich ein bisschen schützen. Jetzt ist es zu spät.
Das geht nur, wenn man nicht auf der Meldeliste steht.
Genau, das war der Plan. Ja. Aber jetzt mit dem DTB ist natürlich klar, das ist die Sportart, die ich von klein auf getrieben habe, dass ich auch wieder aktiv sein muss.
Da kann Lars dir ein paar gute Rückenübungen zeigen.
Absolut. Ist doch so. Ja, ja, absolut. An der Stelle herzlicher Gruß an Linnea Petersen, die mir im Moment so ein bisschen hilft, meine Rückenschwierigkeiten in den Griff zu kriegen. Ganz, ganz wunderbare Athletiktrainerin. Ja. Genau.
Ja, ich habe den Volker Carrero,
kennt
man auch, der unterstützt mich. Wir haben die Tennisbase in Haching, also in München. Da konnte mich der Athletiktrainer auch mal auf links drehen. Also ich werde zwar nicht schlanker, aber ich werde wieder beweglicher.
Aber zumindest ein bisschen beweglicher und nicht so verletzungsanfällig. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Und wie oft spielst du so? Und versuchst du das so ein bisschen zu verbinden mit deinen Reisen, dass du irgendwie dann andockst irgendwo in der Base, irgendwie in Unterhaching und sagst, komm, ein Stündchen nehme ich mir noch mal raus, selber ein paar Bälle zu schlagen?
Ja, also ich habe meine Schläger immer im Auto. Ich habe meine Golfschläger im Auto und meine Tennisschläger. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich die Sportart auch durchaus mag. Es gelingt mir nicht immer, es einzubauen. Heute Morgen gab es mal den Plan, um 7 Uhr auf dem Platz zu stehen. Aber da haben wir leider manchmal geht es nicht anders. Okay. Dann bist du wenigstens gezwungen. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob du dich jetzt im Hotelzimmer irgendwie aufs Handtuch legst und ein bisschen Crunches machst oder ob du eine Verabredung zum Zocken hast. Ja, von daher versuche ich es einzubauen, aber vielleicht spiele ich alle 14 Tage mal. Nicht so regelmäßig.
Das ist überschaubar. Anders als Tom Heinkel, der spielt ja 3-4 Mal die Woche, aber natürlich nie vor 12, weil du dann, wann stehst du auf? Um 11 eigentlich, ne?
Ja, ich stehe mittags auf, mache mir ein Bier auf, dann gucke ich Tennis-Channel.
Ja.
Und dann gehe ich wieder schlafen.
Guckst du Breakpoint gerade auf
Netflix? Nee, das habe ich mir aufgespart. Meinem Doppelpartner Robin und meinem Sohn gucke ich am Samstag die erste Folge, also bitte hier nichts verraten.
Nichts spoilern. Okay.
Nix spoilern.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Ich habe es auch noch nicht gesehen, wird aber laut Volker Will von der Geschäftsführer von der Tennisschule Curved hier aus Hamburg, der gerade bei den Australian Open auf der Anlage rumhängt, wird das ganz viel besprochen. Ist das vorherrschende Thema gerade überall.
Ja klar. Und es sind irgendwie alle Protagonisten ausgeschieden, habe ich gelesen, die dort eine Rolle spielen.
Ja.
Also Kyrgios und ich weiß nicht wer noch.
Ja. Etliche. Kyrgios ist nicht mal angetreten, leider, ne? Verletzungsbedingt.
Ja. Naja. Ach Mensch, ja, Australian Open könnten wir jetzt auch Stunden drüber sprechen, aber wir wollen ja über den DTB ein bisschen sprechen und unseren Hörern auch den DTB näher bringen. Man könnte viel kritisieren. Mein Gott, ihr seid ein Sportverband, aber ich hatte das dir im Vorgespräch ja auch gesagt, ich möchte auch schon, jetzt nachdem ich ein bisschen intensiver mich mit dem DTB und dem Angebot beschäftigt habe und dem hervorragenden DTB-Kongress in München, an dem ich teilnehmen durfte, habe ich gesehen, ja, ihr bietet viel an, ein Blumenstrauß, ist vielleicht nicht jedem bekannt. Also auf der einen Seite wollen wir das Gespräch nutzen, den DTB und das Angebot ein bisschen bekannter zu machen, gerade was Vereinsbenchmarking angeht oder andere Themen, die uns noch einfallen. Und du hast aber auch gesagt, wir können auch gerne etwas Kritisches anmerken. Vielleicht ergibt sich das ja im Laufe des Gesprächs. Ja. Aber wir wollen nicht dumm und doof einfach auf einen Sportverband draufhauen von oben und sagen, ihr seid ja alle und oh, die Politiker. Weil ich habe verstanden, es gibt 17 Landesverbände.
Korrekt.
Und dieses föderale System macht es nicht immer einfach? Fragezeichen.
Ja und nein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Rollen versteht. Mhm. Jetzt habe ich selber aus meiner eigenen Perspektive von klein auf Tennis gespielt. Ich habe unterschiedliche Rollen gehabt, wie ich dem Tennis näher gestanden habe, mal mehr, mal weniger. Und es ist immer ein bisschen die Frage der Erwartungshaltung, die ich eben an einen DTB haben kann. Und der DTB steht natürlich in erster Linie für Leistungssport. Das ist das, was man als Außenstehender natürlich wahrnimmt. Unsere Nationalmannschaften, Davis Cup, Billie Jean King Cup und so weiter und die sportlichen Erfolge. Daran müssen wir uns natürlich auch messen lassen, deswegen sage ich auch immer, wir können kritisch mit den Dingen umgehen, auch wenn es jetzt nicht mein Geschäftsbereich ist, für den ich verantwortlich bin. Es ist dann doch schon wichtig zu verstehen, wer welche Aufgabe übernimmt. Und wenn wir eben bei den Vereinen sind, dann ist es eben eher so, dass die Landesverbände diejenigen sind, die den Vereinsservice bieten und wir als DTB versuchen, so eine große Klammer zu schließen. Unsere Aufgabe ist es letztendlich, Flöcke einzuschlagen bei Themen, die wir als relevant erachten und die wir eben auch zentral durchsteuern können. Und darüber müssen wir eine viel, viel engere Zusammenarbeit erzeugen zwischen DTB und Landesverbänden, damit wir überall auch einen gleichen Standard erfüllen. Und das ist meines Erachtens unsere größte Aufgabe, um PS auf die Straße zu bringen.
Was habt ihr denn so für Themen? oder woran wollt ihr euch messen lassen beim DTB? Die Anzahl der Top 100 Spieler ist so eine ganz sichtbare Geschichte bei den Herren und Damen in der Weltrangliste. Die Anzahl der Challenger-Turniere könnte ein weiterer Indikator sein. Vielleicht nennst du, also neudeutsch KPIs, wir haben ja mit Lars hier einen ausgewiesenen BWLer und Unternehmensführer und Tycoon.
Ja.
Als Host.
Werbetycoon.
Werbetycoon. Ja. Also der kennt ja diese ganzen Denglisch-Begriffe. KPI muss ich niemandem erklären. Unsere Hörer kennt jeder. Also woran wollt ihr euch messen lassen beim DTB?
Also wir befinden uns auch gerade in einem Prozess, auch im Sinne der Professionalisierung unserer Organisation, dass wir uns mit unserem Ehrenamt, mit unserem Präsidenten und dem Präsidium damit beschäftigen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben natürlich so eine Art grundsätzlichen Auftrag, der Sportart zu dienen, aber die Frage ist ja, was ist unsere Vision für die nächsten 3-4 Jahre oder vielleicht auch länger? Und es ist eben schwierig, aufgrund der Vielzahl an Themen, also ein großes Ziel auszurufen, weil im Grunde jeder Geschäftsbereich, und davon haben wir 6 verschiedene, hat am Ende des Tages eigene Ziele. Also wenn ich jetzt an meinen eigenen Geschäftsbereich denke, auch wenn ich jetzt nicht mich in den Vordergrund rücken möchte, aber da kann ich am besten drüber sprechen, dann habe ich natürlich auf der einen Seite Sales-Ziele. Ich will sicherstellen, dass wir im Umsatz wachsen, dass wir unsere Sponsoren und Partner zufriedenstellen und dass wir neue finden. Da habe ich für mich KPIs. Wir haben im Bereich der sozialen Medien natürlich auch für uns KPIs ausgerufen. Wir haben gesagt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Aus welchem Grund entscheiden wir uns für oder gegen gewisse Kanäle? Immer auch vor dem Hintergrund der eigenen Kapazitäten und dem Budget, was man hat. Und so hat am Ende jeder seinen eigenen Weg. Und wir haben in der Rolle aus Kommunikation, aus Sales, aus Marketing, haben wir damit eine hohe Querschnittsfunktion, eben die anderen Geschäftsbereiche zu unterstützen. Die Sportentwicklung, die ist natürlich interessiert daran, dass immer mehr Menschen Tennis spielen, dass die Vereine besser, professioneller werden, dass sie ein neues Angebot schaffen. Stichwort Padel als Potenzial für neue Mitglieder. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, und ich meine Leistungssport genauso, ne? Auch die haben ihre eigenen KPIs, wie sie mit den Bundesstützpunkten zusammen den Sport entwickeln wollen. Und deswegen ist es echt nicht leicht, alles irgendwie so mit einer Regel festzusetzen, sondern wir haben einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, Stakeholder, wie auch immer, und damit auch verschiedene Ziele.
Wir nennen ja gnadenlos hier Markennamen. Ein DTB-Partner, der mir aufgefallen ist, ist Generali. Nun musst du keine Vertragsdetails verraten, aber es gibt ja andere DTB-Partner oder vielleicht gibt es ja auch eine Firma, die hier zuhört und sagt, ich möchte den DTB unterstützen. Was muss man denn da auf den Tisch legen? 6-stellig, 7-stellig, um 1 Jahr oder 5 Jahre Partner vom DTB zu werden? Und nenne gerne nochmal weitere Firmennamen, habe ich keinen Stress mit.
Ja, ich glaube, dass wir über Firmennamen sicherlich im Laufe der nächsten 5 Stunden sprechen werden, weil es viel zu erzählen gibt. Aber in der Tat ist es so, dass wir natürlich sehr viel auf Digitalisierung setzen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sieht man, wer sich den Geschäftsbericht anschauen möchte, der auch echt cool geworden ist, den wir gut gelayoutet haben, der zum ersten Mal in dieser Form aufbereitet wurde, den man auch auf der DTB-Website sieht. Da erkennen wir durchaus für uns einfach die Thematik, dass Digitalisierung großen Anker bildet und dass wir über die Digitalisierung in die Aktivierung von Maßnahmen gehen können. Und wenn wir dann schon bei der Digitalisierung sind, sind wir bei 1,45 Millionen Tennisspieler, von denen sich bereits jetzt schon fast 400.000 Spieler auf unserer Plattform MyBigPoint, also spieler.tennis.de, registriert haben und die wir mit einem Newsletter von 280.000 Empfängern erreichen können. Das heißt, wir reden ganz schnell über Reichweiten, die wir generieren können. Ja. Die Website hat knapp 200 Millionen Page-Impressions. Das ist jetzt nicht so blind, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht. Vielleicht nicht mit einer News-Seite, aber wenn du dich im aktiven Sport in einem Verband befindest. Und das wiederum, lange Rede, führt dazu, dass wir durch die hohen Page-Impressions am Ende so viel Kontakte generieren, dass wir eigentlich schon 6-stellig werden. Natürlich finden wir auch Lösungen für kleinere Partner, wo es eben darum geht, an irgendeiner Stelle spezifisch Vereine anzusprechen, Trainer anzusprechen. Aber wenn es wirklich um die Masse an Menschen geht, nämlich die, die den Sport ausüben, dann sind wir mit Paketen relativ schnell im 6-stelligen Bereich.
Verstehe. Wer ist Partner vom DTB? Das sind vielen Leuten nicht so präsent. Also ich gehe ja oft auf die Homepage vom Hamburger Tennisverband. Und da sehe ich auch relativ viele Logos von vielen verschiedenen Firmen. Und habt ihr da immer Exklusivität? Das ist ja sicherlich auch eine Schwierigkeit. Also ja, nur eine Versicherung, aber man kann ja nicht 5 Ausrüster nehmen wahrscheinlich, oder? Ja,
das ist in der Tat ein bisschen kurios. Das habe ich im Vorfeld auch nicht gedacht, dass man in der Lage ist, mit so vielen Ausrüstern zeitgleich zu arbeiten.
Okay.
Also die Generali ist einfach unser größter Partner. Generali ist schon lange mit dabei. Alle unsere Partner haben ihre Partnerschaften verlängert. Das ist auch ein mega Zeichen für uns, dass sie daran glauben, wie die Entwicklung des DTB ist, dass sie an die Digitalisierung glauben. Ich nehme unsere Partner auch auf vertraulicher Ebene mit, was hinter den Kulissen passiert. Wir haben Workshops gemeinsam, wo wir über unsere internen Dokumentationen rübergehen, unsere internen Präsentationen, damit sie einfach verstehen, was wir anstellen wollen. Das führt am Ende dazu, dass eben eine Generali langfristig mit dabei ist, Porsche unser Partner ist, wir mit Servus TV einen neuen Partner gefunden haben, dem wir helfen, letztendlich auch bekannt zu werden in Deutschland. Mhm. Also das ist keine Medienkooperation im klassischen Sinne.
Die berichten, ihr kriegt Berichterstattung.
Genau, wir kriegen Berichterstattung, sondern wir wollen bewusst Servus TV in Deutschland als der Tennissender positionieren. Mhm. Und das ist damit ein echtes Sponsorship und ist eine mega coole Partnerschaft, weil das auch sinnstiftend ist natürlich.
Total.
Kommen wir sicherlich auch nochmal dazu, was so TV und Medialität angeht. Wir haben Siemens als Partner, Head ist unser großer Partner als Ausrüster. Da sind wir dann genau bei dem Thema, was du meintest, Tom. Auf der anderen Seite aber zeitgleich Wilson, weil wir Rubriken gefunden haben im Rahmen des Sports. Für uns ist eben klar, Head ist unser Ausstatter, was unsere Teambekleidung angeht. Wilson ist für uns der Spielball für die Bundesliga beispielsweise. Mhm. Und so schaffen wir es, stärker zu separieren und am Ende alle mit ins oder viele mit ins Boot zu holen. Yonex ist mit drauf als Eventpartner, Dunlop unterstützt uns. Also da sind wir ganz gut unterwegs, was die Sportartikel angeht.
Fehlt nur noch Slazenger eigentlich. Absoluter Geheimtipp an der Stelle für alle, der Slazenger Wimbledon-Ball. 7 Euro kostet die Dose.
In weiß?
Ist so, nee, in gelb schon auch, aber ist wie der alte Dunlop-Ball, also kann ich nur wärmstens
oder empfehlen. Oder wie mein ehemaliger Schulkamerad Jochen gesagt hat, Slazenger. Er hat Slazenger-Bälle gekauft.
Aber das ist ein spannender Einblick. Das heißt, als du angetreten bist, bist du natürlich auch erstmal bei allen Partnern vorstellig geworden und hast sozusagen auch eure Mission aus der Geschäftsführung kommuniziert und versucht irgendwie, um Vertrauen zu werben und Einblick zu geben und so.
Ja, ich meine, für einen selber, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren mit dabei. Man weiß ja auch gar nicht, was einen erwartet. Also ich habe nun in der Vergangenheit mit dem ein oder anderen Turnier zu tun gehabt. Ich habe ja so eine Sport- und Markt-Nielsen-Sports-Historie, sozusagen 12 Jahre in einer Unternehmensberatung im Sportmarketing gearbeitet, die da Weltmarktführer war. Das heißt, ich habe viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun gehabt, war dort vertrieblich aktiv, deswegen auch ein relativ großes Netzwerk. Habe eigentlich nie so viel von der Struktur gehalten, weil ich natürlich auch gemerkt habe, an welche Grenzen so ein Dachverband stößt. Mhm. Ich habe als Vertriebler versucht, Leistungen zu verkaufen, bei denen ich geglaubt habe, dass sie doch eigentlich gut für den DTB wären. Egal ob Marktforschung oder Werbewertberechnung für den Davis Cup oder. Und habe deswegen natürlich für mich auch erstmal sehen müssen, wo steht der DTB, welche DNA hat der DTB, wie modern dürfen wir sein. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir viele Steine umgedreht haben. Wir haben uns sicherlich auch erstmal wenig beliebt gemacht, weil wir natürlich erstmal auch ein Stück weit alles in Frage stellen müssen, was bei uns im Hauptamt so passiert, wie die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ist. So haben wir, glaube ich, relativ schnell auch aufgrund des hohen Pensums ein ganz gutes Gefühl bekommen, an welchen Schrauben wir drehen können, um uns weiterzuentwickeln. Jeder für seinen Bereich, aber dennoch sehr eng miteinander. Ich glaube, das ist auch so unser wichtigstes Gut, dass wir zu dritt und natürlich auch mit dem erweiterten Kreis unseres Managements, aber dass wir zu dritt die Dinge gemeinsam diskutieren und auch am Ende gemeinsam zur Entscheidung kommen, die wir alle mittragen und die jeder dann für sich am Ende auch wieder zu verantworten hat. Und das bringt uns einfach in total spannende und auch sehr lange Gespräche natürlich, weil jeder aus einer anderen Perspektive auf das gleiche Thema eingeht. Ja, und ich glaube, dass so die Vision, die wir aufmachen und die Professionalität, die wir versuchen mitzugeben auf einer sehr transparenten Art und Weise und ich glaube auch auf einer weniger angestaubten Art und Weise einfach unseren Partnern gut gefällt und wir deswegen langfristige Partnerschaften abschließen konnten. Keiner ist abgesprungen und wir sind im Grunde total happy, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch noch eine Randnotiz. Ich habe zu Beginn mir eben auch die Frage gestellt, so mit Blick auf Sales-Präsentation und so weiter. Wie cool können wir denn sein? Also sind wir eine coole Sportart? Sind wir irgendwie geile Typen, die in der Lage sind, unseren Sport cool zu verkaufen? Und wir haben Markenleitbildprozess angestoßen, weil mir wichtig war, dass wenn ich eben nach außen kommuniziere, ich eben auch die richtige Sprache wählen kann. Mhm. Dort haben wir unterschiedliche Zielgruppen befragt. Und da kam am Ende raus, dass man von uns auch durchaus ein Selbstbewusstsein und eine Modernität erwarten darf. Mhm. Wir sicherlich die Tradition nicht aus dem Auge lassen sollten, aber die Moderne das wichtige Thema ist. Also zukunftsweisend, vorausschauend zu arbeiten, vorbildlich zu sein, technisch affine Zielgruppen zu haben. Und das hat uns natürlich eine Riesenchance gegeben, auch gerade im Bereich der Digitalisierung, dann zu investieren. Weil wir gesagt haben, da ist echt Power drin und unsere Partner haben auch eine neue Struktur, unsere Sponsoren werden auch alle jünger und die gehen einen ganz anderen Weg. Und das war für uns einfach, wir sind auf einer Welle geritten, die perfekt war.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut Rückenwind gehabt. Ja. Weil eigentlich nimmt man den ja auch als so eine Marktführer. Marke irgendwie war. Ne? Ist ja immer noch, glaube ich, der größte Tennisverband der Welt. Ja. Das glaube ich auch, dass man alleine vor dem Hintergrund dieser schieren Größe letztlich irgendwie und auch einer entsprechende geschärften Positionierung natürlich auch viel leichter, progressiver sein kann und sich modernisieren kann und sich da weiterentwickeln kann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr mit den 17, sind es glaube ich, Landesverbänden insgesamt zusammen? Was gibt es da für Gremien? Was gibt es für Abstimmungsformen? Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, gerne. Also wir haben ja grundsätzlich die Situation, dass wir hauptamtliche Mitarbeiter haben, sowohl beim DTB als auch in den Landesverbänden. Mhm. Das ist je nach Reifegrad sehr, sehr unterschiedlich. Du hast teilweise Landesverbände, da sitzen anderthalb Personen und verantworten den gesamten Verband. Und dann hast du einen Verband wie in Bayern beispielsweise, gefühlt würde ich sagen, da sitzt mehr als beim DTB. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber das heißt, du hast auf der einen Seite Hauptamt mit den im Grunde sehr ähnlichen Ressorts, wie wir sie ja beim DTB auch haben. Und du hast, nicht zu vergessen, auch immer das Ehrenamt mit dazu. Mhm. Wir sind eben in einer Struktur, in der das Ehrenamt, also ein gewähltes Präsidium, für die Geschicke des jeweiligen Verbandes haftet und dann letztendlich das Hauptamt für die operative Umsetzung verantwortlich ist. Und dieses Thema Strategie und operativ kann man natürlich immer so ein bisschen drehen und wenden, ob das jetzt Entscheidungsgrundlagen oder Vorlagen sind, von wo letztendlich der Antrieb kommt, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber das ist so ein bisschen die Struktur. Und durch uns im Hauptamt würde ich mal sagen, ist auch das Verhältnis zu den Geschäftsführern und zu den Landesverbänden der Landesverbände ein bisschen anders geworden, weil wir eher als Team agieren. Wir haben alle einen hohen Servicegedanken, wir haben alle das gleiche Ziel vor Augen und wir haben damit unsere regelmäßigen Austausche, unsere Jo-Fixe, wo wir eben über unterschiedlichste Themen sprechen und wir bekommen eben auch das Vertrauen, Dinge anstoßen zu können, wo man von uns als DTB erwartet, dass wir die Leitplanken geben, weil wir eben dann doch im Querschnitt aller Verbände etwas mehr kapazitäre Power haben als eben ein normaler sozusagen Landesverband. Und so haben wir ein sehr offenes, transparentes Verhältnis. Auch, und ich glaube, das war auch durchaus ein Segen, auch vor dem Hintergrund, dass wir Partner beim DTB gewonnen haben, wie die Generali und auch Servus TV, wo ein Großteil des Engagements direkt in die Landesverbände geht. Mhm. In der Vergangenheit war es so, der DTB hat einen Sponsor geholt, der hat beim DTB Geld gelassen
und da ist es auch geblieben.
Da ist es geblieben und wir haben dann die Landesverbände darum gebeten, kommuniziert doch mal dieses, jenes, könnt ihr das mal bitte in den Newsletter einbauen und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass wir mit den beiden großen Partnern sehr, sehr viel Geld den Landesverbänden zur Verfügung stellen können, im Umkehrschluss aber natürlich auch Leistung erwarten.
Klar, ja.
Und das sorgt aber dafür, dass wir auf operativer Ebene viel, viel enger zusammenarbeiten und plötzlich auch viel mehr Verständnis dafür da ist, was wir, und jetzt rede ich erstmal nur von meinem Geschäftsbereich wieder, was wir so anstellen wollen. Und damit macht es eben wirklich Spaß und wir sind eine viel größere Gemeinschaft. Deswegen ist es für mich eben ein gemeinsames Team, wo wir als DTB letztendlich in vielen Fällen versuchen, die Klammer zu setzen.
Und gibt es unterhalb der 17 Verbände, gibt es da auch irgendwie, machen die auch Knowledge Sharing und tauschen die sich aus? Gibt es da irgendwie Plattformen, auf denen die sich begegnen oder wirtschaftet dann doch eher jeder Verband so ein bisschen vor sich hin?
Ja, ich glaube, wir versuchen schon ein bisschen die Plattform zu bieten. Mhm. Am Ende ist es auch People Business und es gibt eine Interessensgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen, die IG Tennis. Da sitzen eben die nordrhein-westfälischen Landesverbände zusammen. Mhm. Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein. Ja. So findet, glaube ich, jeder seinen Weg für seine relevanten Themen. Es gibt Verbände, die setzen sehr auf Nachhaltigkeit, wie der Hessische Tennisverband. Der wird sich mehr mit den Bayern austauschen, beispielsweise, mhm. weil für die das Thema auch wichtig ist. Also da finden sich so die jeweiligen Zirkel. Aber generell versuchen wir natürlich schon eine gemeinsame Plattform zu finden, um die Themen anzustoßen, um den Wissenstransfer zu erzeugen. Gelingt nicht immer, weil wir natürlich auch total in unserem Tagesgeschäft gefangen sind. Wir sind eigentlich alle, wir haben alle eine kapazitäre Unterdeckung, wir haben alle mhm. Überstunden ohne Ende. Deswegen denkt man vielleicht nicht immer automatisch an meine Freunde in Sachsen-Anhalt, mhm. die ich eben sofort informiere. So, und wir erleben aber durch die vielen Meetings, die wir haben, durch unsere Treffen, die wir haben, dass wir eine hohe menschliche Komponente, eine hohe Wertschätzung haben und dass das nicht damit zu tun hat, wie man es ja früher so kannte, solange ich die Information für mich behalte, bin ich stark und ich teile lieber nicht. Da haben wir eine ganz andere Kultur mittlerweile.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass Tennis eigentlich im Moment auch so Rückenwind hat? Weil wir wollen eigentlich nicht über Corona sprechen, aber Tennis, Rückschlag, Sportart ist schon irgendwie auch klarer Corona-Gewinner, oder? Das habe ich zumindest irgendwie so beobachtet.
Ja. Also es ist natürlich, ist immer die Frage, ob was wäre gewesen, wenn wir kein Corona gehabt hätten, mhm. weil es ist natürlich auch so, dass wir Corona gerade über den Winter ist genauso ein Problem gewesen für uns wie für alle anderen, weil wir nun auch in Hallen spielen. Das war von den
Außer in Niedersachsen, danke nochmal, ja, dass wir da immer trainieren durften.
Außer in Niedersachsen, ja, da ist es schon unterschiedlich ausgeprägt. Da sind wir auch wieder im föderalistischen, ja. je nachdem, ne, welches Bundesland welche Entscheidung getroffen hat. Ich bin aber schon der Meinung, dass der Sport sich insofern auch wieder entwickelt hat, weil, und das erlebe ich sehr häufig, wir alle so, diese, ich sag mal, Anfang 40-Jährigen, wir sind so langsam gesettelt, wir haben Familie, wir kriegen Kinder, überlegen, welche Sportarten, haben selber als Kind mal in den 80er Jahren gespielt und dann liegt es ja irgendwie auch nahe, mit deinem Kind mal wieder auf den Platz zu gehen. Mhm. Und ich erlebe so viele Menschen, die jetzt sagen, boah geil, ich habe wieder angefangen, ich spiele jetzt Herren 40, dritte Liga und keine Ahnung, ich bin mit meiner Family auf dem Platz. Und das ist schon irgendwie besonders. Und ich glaube nicht, dass das so ausschließlich an Corona hängt, mhm. sondern Tennis ist eben am Ende auch einfach eine geile Familiensportart. Vielleicht schaffst du es jetzt nicht so gut, mit deiner Frau immer zu spielen, aber Tennis hat nun mal eine Infrastruktur, die es dir ermöglicht, auch einen Tag in einer halbwegs vernünftigen Anlage einen Tag auf dem Tennisplatz zu verbringen. Mhm. Dein Sohnemann spielt vielleicht an der Ballwand oder rennt über den Rasen, deine Frau trinkt einen Cappuccino und du schwitzt mit dem Kumpel. Ne? Also da ist irgendwie alles mit dabei und genauso natürlich auch umgekehrt. Und das ist meines Erachtens eine Riesenchance, die wir haben, weil wir eben Clubhäuser haben, weil wir ein Restaurant mit dran haben. Nicht überall, aber jeder denkt ja so an seinen eigenen Club und wenn ich an meinen denke, wo wir ein Mega-Restaurant mit dran haben, da kannst du eben auch einen Tag verbringen, ohne Tennis zu spielen. Und das erinnert mich dann wiederum so an meine eigene Jugend, so unter dem Stichwort, mein Verein ist mein Zuhause. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auf gar keinem so schlechten Weg.
Und ist das ein Thema auch, was ihr identifiziert für euch, dass ihr versuchen wollt, Vereinen zu helfen, bessere Struktur irgendwie zu bauen, dass es in Clubhäusern nicht immer nur, ich weiß, Tom liebt es natürlich, im Currywurst Pommes im Tennis-Clubhaus zu essen, aber das ist eigentlich ja nicht mehr ganz zeitgemäß vielleicht. Gibt es da sozusagen auch einen
Lars, miteinander, nicht gegeneinander. Ne?
Ja, hast
wie recht. Die Landesverbände und der DTB.
Ja, also du bist vegane,
der DTB, ich bin der Landesverband.
Vegane Currywurst, muss man dazu sagen, Fleischersatzprodukt. Nee, aber das glaube ich, habe ich das Gefühl so, mir fällt jetzt kein Verein ein, wo ich sage, das ist so stelle ich mir eigentlich ein Clubhaus im Jahr 2023 vor oder so ein Vereinsgelände oder sowas. Ne, wenn man sich das jetzt mit anderen Sachen anguckt, Fitnessstudios oder irgendwelche anderen Memberclubs und Hotelgedöns und weiß der Kuckuck was, ist das doch immer noch alles auf sehr Low-Sportverein-Level, alleine die Umkleidekabinen überall. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, ihr versucht da Wissen weiterzugeben oder vielleicht sogar auch übergeordnet ein Angebot zu schaffen für die Vereine?
Ja, ich meine, es bedarf natürlich immer erstmal der eigenen Motivation aus dem Verein heraus. Was habe ich für ein Ziel mit meinem Verein? Wie professionell stelle ich mich im Verein auf und welches Engagement zeige ich, mich verändern zu wollen? Und wenn ich die Bereitschaft habe, dann wirst du an jeder erdenklichen Stelle Hilfestellung bekommen.
Okay.
Das ist der Landesverband, der in der Regel in der Sportentwicklung meist gut aufgestellt ist. Das sind wir als DTB mit einem eigenen Vereinsportal, vereine.tennis.de. Wir arbeiten aktuell noch mit verschiedenen Subdomains. Aber das ist im Grunde eine Vereinsservice-Plattform, in der wir jegliche Informationen liefern zu unseren nationalen Kampagnen. Deutschland spielt Tennis als Beispiel, die Saisoneröffnungskampagne, die wir aktiv unterstützen mit Werbematerialien, mit Gewinnspielen, mit Bällen, mit Schlägern.
Das heißt, ich als Verein kann mir da auch
anmelden,
Assets runterladen und so weiter und so fort.
Genau, ja, okay. kriegst ein Plakat von Angie Kerber, kriegst Plakate zur Inklusion. Wir haben es mittlerweile auch so insofern halb nachhaltig. Wir produzieren auch noch Pakete, kannst aber auch einen Gutschein bekommen und suchst dir in unserem Webshop die verschiedenen Dinge aus, die du gerne nutzen möchtest.
Okay.
Also man findet Informationen, wenn man danach sucht. Das ist so. Aber natürlich müssen wir sicherstellen, dass wir als DTB und Landesverbände den Vereinen noch besser zur Seite stehen. Viele Landesverbände haben Vereinsberater, Angestellte, Personen, Consultants, die Termine machen, in der Corona-Zeit eher digital, Termine machen, um dem Verein dabei zu helfen, an welchen Stellen er eigentlich drehen muss, um mehr Mitglieder zu bekommen, höhere Einnahmen zu generieren und so weiter. Es gibt Vereinsbenchmarkings an einer Befragung, an der ich teilnehmen kann, um herauszuarbeiten, an welchen Stellen ich Defizite habe. Mhm. Also wir bieten echt viel und es ist manchmal so ein bisschen undankbar, dass man so das Gefühl hat, der DTB würde nichts machen oder der Landesverband würde nichts machen, aber de facto gibt es wirklich gute Services, nicht überall immer ausgeprägt, nicht in jedem Landesverband, aber ich sag mal im Gros sind wir da gar nicht so blind.
Also eigentlich eher ein Kommunikationsthema bisher.
Definitiv. Ich meine, da hilft uns jetzt auch Digitalisierung. Da sind wir dann auch irgendwann an dem Punkt, wo wir über tennis.de letztendlich sprechen, die Plattform der Zukunft und die aktuelle Implementierung eines CM-Systems, die Nutzung unserer Tennis-Datenbank. Wir haben alle Daten vorliegen. Wir haben jeden Vereinsfunktionär. Wir steuern sie nur noch nicht aus. Wenn du dich bei Deutschland spielt Tennis anmeldest und du bist eigentlich der Platzwart im Verein und du machst es stellvertretend, dann kriegst du irgendwann den Newsletter davon. Der interessiert dich vielleicht nicht. Aber wir könnten in der Zukunft genau denjenigen ansprechen, den Vizepräsidenten für Sportentwicklung in einem Verein, den Präsidenten, der für Leistungssport verantwortlich ist. Und das aber eben, und da rede ich in der Wir-Form, von Wir heißt DTB und Landesverbände. Weil ich möchte eben nicht, dass der DTB einen eigenen Newsletter an die gleichen Personen schickt, wie der Landesverband auch. Mein Ziel ist es in der Zukunft, dass wir gemeinsam auftreten und dass es nämlich dann einen spürbaren Nutzen für jede einzelne Zielgruppe gibt, dass wir uns einfach besser und selektiver ausrichten mit dem, was der Kunde am Ende von uns erwartet. Ja.
Also Customer Centricity, wie man so schön neudeutsch sagt.
Wie man so schön neudeutsch sagt. Ja. Uns hilft dabei Adobe, das ist eben auch noch einer unserer großen, weil wir alles einstampfen, was wir an Außenauftritt in der Digitalisierung gehabt haben.
Okay.
Wir werden jetzt in 2023 so ein Jahr der Umstellung haben, weil wir Go Live Ende dieses Jahres, die Plattformen erneuern. Wir wechseln das Content-Management-System, gehen zu Adobe, führen zeitgleich Microsoft Dynamics als CM-System ein, werden einen großen Single Sign-On haben. Das heißt, egal ob Trainer, Vereinsfunktionär, Spieler, hat jeder eine eigene ID. Wir haben sozusagen den vollen Durchgriff, Inhalte zu platzieren. Wenn du irgendwann in der Zukunft, Lars, unsere Website besuchst, wirst du vielleicht andere Inhalte angezeigt bekommen, als das bei Tom oder bei mir der Fall ist. Das heißt,
Leistungssport halt bei mir.
Bei dir absoluter Leistungssport, bei uns der Thekensport.
So.
Aber das ist genau der Weg, der für uns wahnsinnig wichtig ist, damit wir einfach eine höhere Kommunikationsqualität erzeugen und die eben dann unterstützen mit den Landesverbänden gemeinsam.
Ja, und ich meine, da muss man mal sagen, Hut ab, ne? Da greift ihr auch ganz oben ins Regal bei den Partnern. Ne? Also viel, viel besser kann man es ja dann kaum aufstellen.
Ja, schon, also das ist ja manchmal
schon ein ordentlicher Anspruch.
Durchaus. Ja. Ich meine, ist auch ein Zufall. Ne? Manchmal ergibt es sich einfach so, dass Partnerschaften zustande kommen, die in beide Richtungen Mehrwerte erzeugen. Wir erleben das auch immer wieder spannend, dass sie alle tennisverrückt sind. Also egal, ob ich die Vorstände von KPMG oder von der Generali oder von Servus TV, die haben alle den Schläger in der Hand gehabt.
Ja.
Bei Adobe das Gleiche. Und damit haben wir einfach auch schon einen mega emotionalen Einstieg. Und wenn ich dann sozusagen nicht nur erzähle, sondern eben auch das mal auf Slides zeige, was wir dem Präsidium zeigen, dem Bundesausschuss, also den Präsidenten der Landesverbände, dann ist das eben nicht nur Gequatsche, sondern dann ist ganz klar so eine Roadmap zu sehen, wo wir hinwollen. Und das ist meines Erachtens das, was uns aktuell hilft, viel unterhalb der Wasseroberfläche. Deswegen wundert mich das auch noch gar nicht, dass man noch nichts sieht, weil es ist auch noch nichts da. Man kann sich weiterhin über die Services ärgern und der Zurück-Button funktioniert nicht und na, wie auch immer, es ist immer noch, die DTB-Seite ist schrecklich, die ist irgendwie noch oldschool, aber das wird alles anders, es wird alles eingestampft und das dauert eben seine Zeit.
Klar.
Und ich bin selber jetzt kein Lautsprecher, mein Tennisspiel war schon immer ohne Aufschlag, das heißt, ich musste immer Punkt für Punkt spielen. Ne? Okay. Ich war kein Hardhitter und dieses Punkt für Punkt spielen ist für mich eigentlich auch so die DNA, die ich in meinem Job versuche, um einfach klarzumachen, jeder wird an irgendeinem Punkt, wird er mit den Neuigkeiten des DTB in Berührung kommen. Ich muss aber jetzt nicht den Big Bang machen und schlagartig allen erzählen müssen, was wir für Megatypen sind, sondern es wird Momente geben, wo jeder merkt, oh Mensch, ja, da passiert
was. Da hat sich was geändert.
Dein Tennisspiel ist natürlich ein gutes Stichwort. Du hast ja netterweise auch einen Fragebogen ausgefüllt mit schönen Anekdoten, die du erwähnt hast, mit deiner Tennishistorie. Du warst nie auf der Weltrangliste, aber du hast dennoch hervorragende Erfolge gefeiert. Ich würde vorschlagen, also dieses Thema ist so komplex und so umfangreich, wenn ihr live gegangen seid, dann sprechen wir nächstes Jahr nochmal. Das würde ich wirklich super finden, weil es treibt uns ja alle um. Auch.
Total, ja, ja.
Dieses Thema Clubhouse, wir reden immer
können
wieder
wir stundenlang
drüber. Das Thema sprechen. Verein. Und je länger ich darüber nachdenke, je öfter ich darüber spreche, desto mehr komme ich auch auf neue Erkenntnisse und neue Ideen und stelle auch fest, Tennis muss divers sein. Heißt, wir brauchen Vereine, die günstig sind. Tennis muss vielleicht auch eben wie ein Country Club hin und wieder sein, wo Leute eben hinfahren, ich nenne es immer Oase, also wo ich ja dann das Wochenende mit meiner Familie gerne verbringe. Davon gibt es sehr, sehr wenig im Angebot, hatte Lars gesagt, unterschreibe ich. Also wie auch immer. Und dieses Adobe-Thema und Digitalisierung und Plattform-Tennis.de, also das, da bin ich, wenn ihr live gegangen seid, da sollten wir wirklich nochmal drüber sprechen, weil wenn es denn da ist, dann sieht es auch jeder.
Korrekt.
Und dann kann man auch sagen, Leute, klickt drauf. Aber im Moment haben wir noch nichts, was wir anfassen können, richtig?
Ja, absolut.
Nicht die neue Welt zumindest.
Wir adressieren eine Vorstellungskraft erstmal. Insofern können wir natürlich gut, Wahnsinnsüberleitung, können wir natürlich gut zum perfekten Spieler kommen.
Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee.
Eine unserer absoluten Lieblingskategorien hier.
Wobei ich gerne noch einmal kurz die Bulette ansprechen möchte, weil wir ja immer darüber meckern, wie das Angebot in einem Tennisverein ist. Und ich saß gestern Abend beim Club an der Alster, den ich ja total schätze, die eine Mega-Gastro haben und die Tageskarte war Risotto, geschnetzeltes Gnocchi und was bestelle ich? Bulette, Bratkartoffeln.
Ja, weil man schon gewohnt ist.
Und was geil ist. So, und die anderen Sachen sind auch gut. Aber und das ist ganz häufig das, was du von den Gastronomen in Tennisvereinen hörst. Du hast immer erstmal eine Erwartungshaltung als Kunde, dass du eine riesen Speisekarte haben willst und am Ende bestellst du Bulette Pommes.
Ja.
So, und dann wundert man sich irgendwann, warum die Gastro vielleicht dicht macht, weil es eben nicht ausreicht. Und und deswegen, das ist auch immer so ein Meckern aus einer falschen Perspektive. Also entweder habe ich die Bereitschaft und ich lege vielleicht von vornherein 200 Euro in die Mitte und sage, das werde ich abessen im Laufe der gesamten Saison, anstatt ich eben jetzt nur meine 1,70 für die Pommes bezahle.
Ja.
So, und also deswegen das vielleicht nochmal, ich glaube, es liegt ganz häufig auch an uns selber, wie wir in den Sport investieren.
Stimmt.
Ja, definitiv. Da ist was Wahres dran.
Aber sorry, jetzt zum
Spiel. Nein, überhaupt nicht sorry. Also, aber oh, ja, ich könnte Stunden über dieses Thema. Das treibt uns, glaube ich, und viele Hörer auch wirklich extrem um. Und großes U, kleines Umlage, kleine Umlage, sodass planungssicher da ist wegen Wirt und so. Aber das Thema hatten wir auch schon an anderer Stelle, aber sollten wir echt nochmal auch vertiefen, auch mit folgenden Gästen das immer wieder mal aufgreifen lassen.
Ja, ja, definitiv. Was wir auch, bevor wir jetzt gleich zum perfekten Spieler kommen, was wir auch immer wieder diskutieren, ist das Thema Regeländerungen. Also was, du hattest ja auch Vermarktung irgendwie von Tennis gesprochen und gibt es irgendwie mit Servus TV einen Bewegtbild-Presenter oder wie auch immer man das nennen soll, einen Fernsehsender. Glaubst du daran, dass sich irgendwie was verändern muss, auch was das Thema Bundesliga vielleicht angeht? Irgendwie müssen die Sätze kürzer, nur noch ein Aufschlag oder whatsoever, no ad die ganze Zeit, um die Vermarktbarkeit irgendwie vom Tennis noch ein bisschen stärker herauszuarbeiten?
Ich denke, man muss da relativ stark differenzieren zwischen der ATP-WTA-Tour und unserer Bundesliga. Erstmal so generell gesprochen. Wir tun uns meines Erachtens schon alleine im Tennis dadurch schwer, dass wir nie wissen, wann unser Spieler spielt. Weil es ist ja immer Fallout bei. Ne? Ja, du weißt nicht, ob ein Sascha Zverev um 16 Uhr anfängt oder um 21 Uhr anfängt. Und ich glaube gar nicht mal, dass das immer an der Länge liegt. Natürlich ist das für einen Sender wie ARD, ZDF und so weiter durchaus mal schwierig, aber die haben auch am Wochenende 10 Stunden Wintersport von Bob und was auch immer ist alles mit dabei. Also von daher glaube ich manchmal, wenn wir es schaffen würden, eher feste Zeiten für gewisse Spieler in Regionen zu etablieren. Du weißt, jeden Mittwoch spielt ein Zverev oder ein Struffi oder ein Otte oder wer auch immer zu einer festen, in Anführungsstrichen festen Uhrzeit, glaube ich, würden wir den Sport wieder etwas besser etablieren können. So als Thema. Ich glaube, dass wir alle schon eher Traditionalisten sind, dass es uns schwerfällt, so richtig dramatische Regeländerungen für unseren normalen Sport zu erzeugen. Das heißt nicht, dass ein Laver Cup mega ist, dass eine Champions Tiebreak Competition mega ist, eine One-Point-Challenge, was auch immer. Aber das sind meines Erachtens alles Add-ons, die man hat. Aber wir leben natürlich schon auch ein Stück weit von der Dramaturgie. Wir leben auch davon, dass so ein zweiter Aufschlag auch mal spannend ist und eben nicht nur ein erster zählt. Ich weiß gar nicht, ob wir zwingend unseren Sport verkürzen müssen. Natürlich ändern sich die Rezipienz, also das Nutzungsverhalten TV sozusagen, des linearen TVs ändert sich. Aber wenn du auf der anderen Seite siehst, dass Menschen plötzlich stundenlang American Football gucken, das widerspricht ja eigentlich dem, wo wir denken, wir müssten kurzweiliger werden, weil da passiert nun mal lange Zeit auch nichts.
Ja, das ist verrückt, warum das gerade so angesagt ist. Ne?
Und deswegen würde ich jetzt gar nicht hektisch werden und unseren Sport so dramatisch verändern. Ich glaube nur einfach, wenn wir dem eine Chance geben würden, eher festere Sendezeiten zu bekommen, dann würde uns das schon mal helfen. Und das ist sicherlich schwierig, gerade im internationalen Kontext mit den unterschiedlichen Rechten. Aber so glaube ich eben, dass, sag mal, der Champions Tiebreak für uns im Amateursport, der war schon gut, damit wir nicht bis in die Nacht spielen.
Der hat Leben gerettet.
Leben gerettet.
Wirklich.
Ja, sowohl familiäre als auch körperlich auf dem Platz. Aber so sehr, glaube ich, müssen wir sonst gar nicht dran drehen.
Ja.
Aber es ist eine persönliche Meinung von mir. Also frag drei andere und du kriegst fünf Antworten.
Ja, ja, klar, aber das ist natürlich ein interessanter Ansatz. Wenn die Planbarkeit höher wäre, irgendwie was die Zeiten angeht, dann lässt sich es natürlich irgendwie leichter vermarkten. Das ist ja sicherlich mal groß an alle Turnierausrichter, irgendwie vielleicht etwas, was man versuchen kann, irgendwie hinzukriegen. Ja. Ich würde sagen, ich bin eigentlich fast bereit für den perfekten Spieler.
Ich auch. Ich äußere jetzt nochmal einen Wunsch. Wirklich, wir können auf so viele Themen einspringen, weil ich das wirklich interessant und spannend und auch gut und richtig finde. Auch einen großen Wunsch, dass wir eine Punktspielreform erfahren. Ein Punktspiel dauert zu lang. Ich rede jetzt über Altherrentennis, Altdamentennis. 9 Stunden auf der Anlage geht nicht. Deswegen verlieren wir auch bei den Herren 30 viele Leute, meiner Meinung nach, weil die zu Recht auch dann eine Ansage bekommen.
Na gut, die kommen dann ja wieder bei den 40ern.
Die wollen dann mal wieder weg am Wochenende.
Das ist halt eine Lebensphase, in der das nicht geht.
Wir hätten doch keinen Stress, wenn wir Dienstag von 17 bis 20 Uhr ein Punktspiel durchspielen würden. Also
kriegst du noch keinen Platz.
Ja.
Ne?
Ja,
das ist, also, ja. Oder am Wochenende meinetwegen 3 Stunden am Stück. Und nicht eben dieses 9 Stunden am Stück. Das ist nur meine Meinung.
Also aber dann müsstest du ja irgendwie was verändern. Entweder die Mannschaftsstärke verringern oder
mit doppelt anfangen, auf 2 Plätzen wird gespielt und dann eben relativ knallhart auch altersgerecht verkürzen. Also da würde ich schon auch mal ansetzen. Ab einem gewissen Alter, also der Champions Tiebreak hat es uns gezeigt, dass man da wirklich ein schnelleres, kleineres Format findet oder wie in Dänemark oder Dreierteams à la Fed Cup. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung. Aber
es hört sich schon so an, als ob du in deiner Reformschublade irgendwo ein fertiges Konzept hast.
Das habe ich auf jeden Fall, aber das präsentiere ich dann nächstes Jahr erst. Okay, aber jetzt kommen wir wirklich zum perfekten Spieler.
Oder soll ich darauf nochmal eingehen?
Bitte. Na, auf jeden Fall, gerne.
Also ich meine, wir erleben es ja alle selber bei unseren Punktspielen. Wie lange habe ich kein Doppel mehr gespielt? Weil es häufig dann schon vorher entschieden war.
Doof. Das ist scheiße.
Oder einer gehen musste. Ja. Also 3 Doppel kriegst du ja nie zusammen. In Bayern, soweit ich weiß, gibt es gerade einen Test bei den Herren 50 oder 55. Da werden 5 Einzel und 2 Doppel gespielt. als weil die sagen, 6 kriegen wir sowieso nie hin und einer verletzt sich immer oder muss weg.
Ja, okay.
So, und damit gibt es dann letztendlich nicht unbedingt eine zeitliche Verkürzung, aber es gibt trotzdem mehr Attraktivität, weil alle zum Spielen kommen, vermeintlich alle zum Spielen kommen.
Ja.
Und du hast häufiger die Situation, dass du kein klares Ergebnis nach dem Einzel hast. Also von daher glaube ich schon, man kann ein bisschen was ändern, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich eine extrem reduzierte Mannschaftsstärke wählen. Aber so an diesen Nuancen, glaube ich, das ist schon ein Thema. Und ich meine, klar, wir wissen es alle, so einen ganzen Samstag oder Sonntag weg zu sein, ist schon immer eine Ansage.
Und auch die Plätze belegen für die anderen Mitglieder.
Ja, 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 natürlich, klar. Ja, 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 und gegen, ja, ja, absolut. Ich, 5 und 2 finde ich spannend. Mhm.
Mit Doppelanfang auf jeden
Fall. Und dann mit Doppelanfang.
Würde ich auch Doppelanfang. Das finde ich elementar.
Ja, weil dann halt spielst du sie auf alle Fälle. Weil, Einzel will jeder.
Aber es gibt natürlich wenig Spieler, Tom, das musst du jetzt auch mal sagen, die so wie du so ein Doppel irgendwie kalt so wahnsinnig gut aus dem Ärmel schütteln können. Viele brauchen das Einzel ja vorher, um Ball zu treffen. Da bist du ja Gott gesegnet mit deinem Händchen.
Ja gut, aber ich laufe dann um die Alster, 7,4 Kilometer und dann bin ich warm. Ja. Das ist das Problem.
One way.
Wo ist das Problem?
Ja, ja gut.
Ja, so, gut. Jetzt dritter aber, Anlauf. Jetzt aber.
Ja. Oder vierter Anlauf. Ja, ja, aller guten Dinge sind 3 oder wie sagt man immer.
Also, der perfekte Spieler. Ich schlage vor, Lars sagt den Schlag und du sagst den Spieler kurz und schmerzlos. Und ich grätsch rein, wenn ich mich nicht einverstanden
bin. Ja, ja, genau. Wenn's nicht den Wertungskriterien entspricht.
Herr 40 muss den Zettel echt weit weghalten.
Ja.
Ja, ich hab Linsen, aber die werden auch nicht besser.
Okay. Es gibt ja auch Linsen jetzt wirklich, alte Herren-Talk. Es gibt ja auch Gleitsichtlinsen schon inzwischen. Ne?
Ich krieg eine Gleitsichtbrille jetzt. Easy Watching oder so, glaube ich, heißen die Gläser.
So, Aufschlag!
Ja. Ich meine, man hängt ja schon ein bisschen in der Vergangenheit. Das muss man ja, also nun habe ich die eine oder andere Folge von euch gehört und fängt an zu reflektieren und YouTube ein bisschen und schaut irgendwie Hotshots und dann, was sagt man, 90s.
Ja.
Andy Roddick.
Ja.
Geiler Aufschläger.
Geiler Aufschlag. Haben wir aber noch nie gehört.
Haben wir bis jetzt noch nicht gehört.
Ja, doch, ich glaube.
Hat einer Roddick gesagt?
Ich glaube, ja.
Feed Ivanisevic. Okay, aber Roddick, point taken.
Aber Roddick, absolut, finde ich.
Geiler Aufschläger.
Geile Aufschlagbewegung. Sowieso auch ein geiler Typ.
Ja.
Vorhand.
Ich finde Monfils sensationell. Den kann ich stundenlang sehen.
Dein Lieblingsspieler.
Ja, auch. Ich meine, man hat ja auch da über die Ära oder die Ären hat man ein paar mehr.
Mhm.
Aber ich finde die Art der Vorhand, also ob er jetzt der beste Spieler, sei mal dahingestellt, aber die Art, auf die Murmel raufzugehen, ist einfach Wahnsinn. Der kommt jetzt nicht nur einmal vor bei mir.
Monfils ist, finde ich, auch
mega.
Liebe ich auch sehr. Geiler Spieler und geiles Händchen. Auch Vorhand sieht immer so aus.
Lässig.
Also sieht sehr lässig aus. Irgendwie viel Handgelenk, finde ich gut.
Ja.
Rückhand?
Marat Safin.
Oh ja.
Also ich bin selber Beidhänder.
Mhm.
Bei mir sieht es eher aus wie so ein armer Courier. Ich habe immer so eine Wippe hinten drin.
Bisschen Baseball-mäßig.
So genau, ja. So ein Baseball sieht auch mein Golfschwung aus. Ich bin Lefty beim Golfen. Okay. Durch die beidhändige Rückhand sieht genauso katastrophal aus. Aber Marat Safin hat einfach eine so gute, fundierte Technik.
Ja, mhm. Ja, ja. Und der hat die auch trocken getroffen. Das war echt immer eine Show. Einer meiner Lieblingsbälle ist natürlich der Stopp.
Ja, Federer kommt natürlich auch immer wieder vor. Also aus in welchen Momenten, ist ja nicht so häufig im Verhältnis zu Alcaraz und Co., aber an den musste ich relativ schnell denken.
Ja, erstaunlich eigentlich, ne? dass er unfassbar Stoppqualität irgendwie und dann doch gar nicht so oft gespielt. Ne? Hatte er einfach nicht nötig. Volley.
Da habe ich sofort an das Wimbledon-Match von Dustin Brown gegen Nadal gedacht.
Ja, okay.
Und da war Nadal nicht so viel am Netz.
Ja.
Deswegen ist es Dreddy.
Ja, das ist Dreddy, spielt auch. Ich meine, da hat er wirklich voliert. Das war unfassbar, ja. Muss man echt sagen. Ja. Das kann man sich auch gerne nochmal angucken auf YouTube, wie er da voliert hat. Sensationell, Dreddy. Hut ab, wenn du das hörst. Wir freuen uns auf dich bald hier auch in unserem Podcast bei Doublette 76. Meine persönliche Lieblingskategorie, wissen alle Zuhörerinnen natürlich, ist der Schmetterball.
Ja, da ist natürlich so ein Pete Sampras, war ja so der Ursprung dessen, dass man auch mal hochspringen kann.
Ja.
Bei mir ist es auch Monfils geworden, weil es auch wieder lässig ist, wie er zum Ball geht.
Ich meine, die springen beide auch hoch wie Basketballer. Ja. Ne? Das ist unfassbar. Auch Monfils steht ja manchmal in der Luft. Ja. Sensationell. Slice.
Ja.
Natürlich, Slice.
Ja, ich also ich spiele einen Beidhändigen-Slice, der zum Schluss zum Einhändigen wird. Also ich bringe richtig Druck dahinter für also meine Verhältnisse.
Ekelig. Wie Fabrice Santoro.
Ja, ja. nur fürchterlicher. Nee, aber ich meine, technisch gesehen finde ich auch Federer mit seinem Slice auch wieder geil.
Ja.
Also so ein Slice-Duell mal cross, wäre schon Spaß.
Hast du das in deiner Tennislaufbahn oft erlebt, nachdem du einen Beidhändigen-Slice gespielt hast, dass man dich dann nicht mehr ganz so ernst genommen hat? Oder? Das ist ja schon so ein No-Go als Schlag, oder? Beidhändiger Rückhandslice.
Ist nicht hübsch, aber wenn er effektiv ist und kurz und schmutzig auf die T-Linie, ist er geil.
Ja.
Ja, und ich finde bei dem, wenn du ihn beidhändig beginnst, kannst du auch die hohen Slice, kannst du Druck aufbauen. Das heißt, du kannst die von oben runterdrücken, wo du mit einer Hand ein bisschen Schwierigkeiten hättest.
Ja, Lars nicht.
Dann ist es
Lars
natürlich
nicht. Lars nicht. Mit 5,3, glaube ich, habe ich gehört. Da nicht.
Dann ist es mehr so ein Drive, den wir ja auch alle gelernt haben damals noch in den 80ern. Vorhand und Rückhand Drive. Ja, stimmt. Guck mal ins Lehrbuch. Ja, entschuldige bitte.
Ja, ist richtig. Drive, genau.
Ja, also sind wir schon bei der nächsten Kategorie. Wer spielt eigentlich den besten Drive?
Wer spielt den besten Drive? Steffi Graf.
Steffi Graf spielt vorne. Claudia Kohde-Kilsch hat auch viel Drive gespielt, muss man sagen.
Ja. Und Silvia Hanika.
Die hat so einen wirklich durchgezogenen Rückhand-Slice oft gespielt, erinnere ich mich.
Du hast ein Vorbild gehabt. Du bist Lefty, hast du gesagt?
Nee.
Beim Golf bist du Lefty.
Weil beidhändige Rückhand, ja.
Dein Vorbild im Tennis ist kein deutscher Spieler. Wie darf man denn für den DTB arbeiten?
Dann wissen die alle nicht.
Das wurde nicht abgefragt.
Wollen wir das geheim halten oder möchtest du es nochmal kommentieren?
Ich glaube, ich habe ein paar mehr aufgeschrieben.
Nee, dein Vorbild im Tennis.
Thomas Muster, gut, aufgegeben wird nur ein Brief. Das war für mich einfach so das Leitmotto. Ich habe auch damals mit, ich glaube, 32 Kilo den Pro Tour, diesen blauen, glaube ich, von ihm gespielt.
Ja. Schön,
So schön immer nur den Ball ins T-Feld, aber man war ja flink.
Ja.
Also für mich war das damals ein Typ, ich muss mich an den Autounfall erinnern, wie er dann auf der Bank saß mit seinem Gips und trotzdem Tennis gespielt hat.
Also vorbildliche Haltung unfassbar. Als Sportler.
Ja. Quasi. Ja, daher war es für mich immer Thomas. Habe ich nie persönlich kennengelernt. Wer weiß, vielleicht ergibt sich es noch irgendwann.
Vielleicht ergibt sich das diese Sommersaison. Ich hab gerade gestern gehört, dass Thomas Muster aller Voraussicht nach im Sommer irgendwo bei den Herren 50 aufschlägt in einer der vier Regionalligen bei einem Verein.
Oh. Aber manchmal kommt es schneller. Ich meine, ich hatte das Glück, mit Marc-Kevin Göllner und Thomas Behrendt zusammen spielen zu dürfen. Von daher habe ich.
In einer Mannschaft?
In einer Mannschaft.
Das ist aber nicht so blind.
Nee. Da habe ich dann gerne auch mal zum Doppel ausgesetzt, um mal zuzuschauen, wie man richtig Tennis spielt.
Herr Göllner muss auch immer noch unfassbar spielen. Herrn 50, glaube ich, beim TCSCC Berlin, die auch deutscher Meister geworden sind. Hat er, glaube ich, vorneweg an 1 gespielt.
Schlägt auch unangenehm auf.
Ja, von oben. Mhm. Für alle, die nicht ganz genau wissen, was gemeint ist.
Wir haben hier drei legendäre Anekdoten als Stichwort, die uns beiden mal gar nichts sagen.
Ja.
Also mit Gallia im Tennis, Seefeld, EM, habe ich eine Idee, und Gilde Cup. Das sind erstmal drei Stichworte, wo bei dir, das sehe ich an deinem Grinsen, schon ein Feuerwerk entfacht wird. Aber da bin ich natürlich, Lars auch, sehr drauf gespannt. Du kannst dir eine aussuchen, mit welcher du anfangen möchtest.
Gilde, lass mit Gilde anfangen.
Gilde Cup.
Weil die Gilde Brauerei, die kennst du ja.
Eine Hannoveraner Bier, oder?
Ja, passt. Hat aber auch mit Bier zu tun. Der Gilde Cup war ein legendäres Tennisturnier in Düren, also außerhalb zwischen Köln und Aachen.
Ja.
Und zeitgleich zu einem Volksfest, was nicht allzu weit entfernt war. Und dieser kleine Tennisverein, die TC Gilde, hatte einen Platz, der auf der gesamten Länge eine Terrasse hatte, die so knapp 1,5 Meter breit war und so einen Meter höher gesetzt.
Okay.
Und dort haben sich die Leute bei diesem Tennisturnier dermaßen einen reingestellt, dass du eine Lautstärke hattest. Und wenn du ein kleines bisschen mit diesen Menschen dort ins Gespräch kamst, dann warst du du hast Fans gewonnen.
Okay.
Und das hat unter anderem dazu geführt, dass einer meiner jetzigen Mannschaftskameraden gegen mich dort gespielt hat und der bei Doppelfehlern ausgeklatscht wurde, weil die einfach hinter mir standen. Und das war für mich das geilste Turnier. Ich meine, es war ein klitzekleines Amateurturnier, aber die Stimmung, ich habe Gänsehaut gerade, die Stimmung, den gibt es leider nicht mehr, den Gilde Cup. Aber das war einfach für mich eine Erinnerung, an die ich sofort denken musste.
Lars kann seinen Jahreskalender schon wieder beiseite legen, hatte sich direkt eingetragen.
Natürlich, das ist genau mein Turnier eigentlich. Ja.
Ja.
Stark. Und sag mal hier, egal, Seefeld, ja. Also Europameisterschaft, ja. Da warst du mit am Start.
Ja, ich hatte bei den, ich glaube es war Herren 35, hatte ich mal so eine Zeit, wo ich mir das ganz gut einteilen konnte, ein bisschen mehr Turniere zu spielen. Das ist im Rheinland natürlich auch echt perfekt, weil du hast, sag mal, zwischen Luxemburg, ITF-Turniere, Leverkusen und so weiter, du hast, kannst ja,
die
jede
Dichte
Woche
ist unglaublich
unfassbar,
hoch, ne?
Ja. Ja. Das heißt, wenn du da dreimal die Murmel übers Netz spielst, dann sammelst du auch relativ schnell Punkte. Und wenn du erstmal Punkte für die Rangliste sammelst, egal jetzt ob deutsche oder international, wobei die ja ein Witz ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil du irgendwie 6 Ergebnisse brauchtest und dann standest du eben auf der ITF-Weltrangliste. Aber das hat mich dann dazu geführt, dass ich dachte, jetzt stehst du so hoch, deutsche Rangliste, jetzt meldest du dich mal bei den Europameisterschaften an. Und das habe ich kombiniert mit Skifahren. Das heißt, ich bin mit alleine nach Seefeld gefahren aus Köln, habe meine Skisachen dabei gehabt und meine Tennisschläger. Und kam dann auf die Anlage in Seefeld und war dann verwundert, mit meinen Jungs gesprochen, die da irgendwie seit Tagen schon vor Ort sind und sich einschlagen. Und ich sagte, was habt ihr eigentlich alle für ein Problem? Ich meine, wir sind hier irgendwie bei einem Amateurturnier und habe dann erste Runde, glaube ich, musste ich nicht spielen, weil ein Italiener verletzt war, aufgegeben hatte. Und zweite Runde beim Einschlagen, jeden Ball an Zaun, jeden Ball hinten an die Plane, weil ich nicht wusste, Höhe. Ja. Dass man Schläger härter bespannen muss, wenn man ein paar hundert Meter oberhalb des Meeres ist und des Meeresspiegels. Ja, und das war damit eine lustige Erfahrung, weil ich habe unfassbar blind gespielt und bin nachmittags dann Ski gefahren. Ja. Dann wieder zurück nach Sölden, das waren so 1,5 Stunden und wieder auf die Piste. Das ist so mein internationales Erlebnis. Für mehr hat es nicht gereicht. Es gab mal vom DTB aus einen Brief, dass ich im erweiterten Kader der Mannschaftsweltmeisterschaften hätte sein können. Mit einer Faxvorlage, in der ich sozusagen alles angekreuzt habe, was geht. Ich zahle den Flug, ich kaufe mir die Klamotten, ich spende meinetwegen auch noch Geld. Aber es war natürlich vollkommen klar, ich werde niemals dorthin geschickt, weil es gibt 1000 andere Spieler, die besser sind, nur das Rheinland hat eben mir zu viel Punkten verholfen. Ja, okay. Aber das sozusagen neben dem internationalen, immerhin, ich habe den Brief erhalten.
Du hast bei den Europameisterschaften mitgespielt.
Auch das,
haben wir nicht.
Und,
hast du?
Und ich habe noch nie Europameisterschaften gespielt und war mal einmal nominiert im Hallenhalmer, aber dann hatte ich mich kurz vorher verletzt am Handgelenk, da konnte ich leider nicht antreten. Aber auch ein Brief vom DTB mit so einer Nominierung, also.
Hat was.
Das hat schon was.
Hängt gleich bei meinem Vater auf dem Klo.
Ja.
den hast du mit in die Bewerbung reingepackt, ne?
Ja, ich habe es, glaube ich, auch erzählt. Vielleicht das ein oder andere Mal. Street Credibility, glaube ich, nennt man das.
Ja, genau. Stallgeruch, hat man früher mal gesagt. So.
Und die Gallia.
Die Gallia. Also da muss ich an Asterix und Obelix denken.
Ja.
Ich dachte Galitzki, aber nee, das hat damit nichts zu tun, ne?
Das war mal eine Mannschaft des Tennisclubs Schwarz-Weiß Neubottenbroich. Das nannte man sozusagen das Beverly Hills von Kerpen, ein kleines Dorf in Kerpen, in dem ich gespielt habe.
Das Kerpen, aus dem Michael Schumacher kommt.
Korrekt.
Jawohl.
Und wir hatten dort einen Sponsor, der Marke Pedora, der total Bock darauf hatte, in diesem Verein etwas zu bewegen. Und das war so meine Turnierzeit. Ich kannte den einen oder anderen. Und lustigerweise, was bei den 30ern selten der Fall ist, gab es viele Spieler, gute Spieler, die keinen Bock mehr auf ihren Verein hatten. Weil ich meine, normalerweise kriegst du ja bei den 30ern kaum jemanden von seinem Stammverein weg.
Ja.
Und dort sind so die einzelnen Mikado-Steinchen umgefallen. Und am Ende des Tages haben wir wahnsinnig viele gute Spieler gehabt. Unser Sponsor hat Thomas Behrendt und Mark-Kevin Göllner verpflichtet. Wir hatten Lovro Sovko als kroatischen Davis-Cup-Spieler und haben damit dann aus der Oberliga heraus dann Regionalliga Herren 30 gespielt.
Legendär.
Wir waren auch im Tennismagazin damit, da gab es mal einen Bericht über uns. Ja. Wir haben große Plakate gemacht. Carsten Neuhaus, auch einer unserer Partner beim DTB, jetzt bei Yonex, mit denen haben wir gemeinsam im Grunde die Idee entwickelt. Wir sind morgens am Wochenende in Kneipen bei uns in Kerpen gegangen, haben dort Plakate aufgehangen. Wir hatten irgendwie 200 Leute in Neubottenbroich auf der Anlage zu den Verbandsspielen. Ich kriege wieder Gänsehaut.
Das ist Leidenschaft.
Eine unfassbar geile Zeit. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und weil wir eben als so kleiner Club gegen die Größten der Region gespielt haben, waren wir eben die Gallia.
Na, alleine wenn du das abends erzählst, irgendwo die Geschichte, und dann sagst irgendwie, ich spiele bei Neubottenbroich, das ist schon geil.
Ja, natürlich.
Ja.
Klar, die gibt es hier und da in Deutschland. In Hamburg muss ich auch an ein, zwei Vereine denken, die so voller Leidenschaft dann ihre 200, 300 Leute auf die Tribüne bekommen haben. Einfach, weil sie Leute angesprochen haben, Ja, weil sicherlich auch da eben eine gute Gastronomie vor Ort war, die funktioniert hat, wo die Leute Bierchen bekommen haben.
Bier war, Kölsch war wichtig.
Ja. Ach, Kölsch.
Ja, Kölsch ist immer wichtig.
Und das ist natürlich eine Glaubensfrage auch. Ne? Wir hatten ja hier den Bayern Felix Hutt, der trinkt Augustiner. Mhm. Und du, eine Kölsche Jung oder wie, oder eine Lebe Jung?
Frühkölsch, oder wie heißt das nochmal?
Ich bin bin ja Berliner, ich bin ja nur zugereist.
Ja, okay.
Auch gar nicht so sehr
Bier trinkt man Korn.
Ja, Ramazzotti ist natürlich ein schönes Tennisgetränk. Ramazzotti geht immer.
Ja.
Aber ich habe mich jetzt, der Sommer naht, wir haben uns vorhin über Saftkuren unterhalten. Ich habe jetzt von meinen Münchner Freunden...
Du hast auf Lars gezeigt, nicht auf mich.
Ich habe jetzt das Saure entdeckt. Also
Ich
kannte es vorher auch nicht. Das ist im Grunde Bier mit Wasser gemixt, damit du eben keine Alster oder Radler trinkst. Und so mache ich mich jetzt fit für die Saison.
Ja, okay. Trotzdem Elektrolyte drin.
Ja, also danke, Antonia. Biskekel, die hat mir geholfen.
Ah ja, okay, da kommt das her.
Sensationell. Geile Anekdoten. Wir müssen aber auch über die schlimmsten Niederlagen sprechen. Wir möchten ja nicht hier, du hast jetzt viele positive Highlights erwähnt, weil du hast nämlich eine Sache mit Natalia Svereva gemein. Wir haben gerade eine Folge über Steffi Graf aufgenommen, eine Sonderfolge. Die kommt dann irgendwie demnächst so Februar oder so auf den Markt. Und die Steffi hat ja mal die Brille verteilt im Grand Slam Finale.
Ja.
In 32 Minuten.
Oh, ach wann,
das ist das Stichwort. Du weißt auch mal.
Also vielleicht waren es
auch nur, der Kreis.
Ja, vielleicht waren es auch nur 27 Minuten, aber
hier steht 32. Ja, deswegen komme ich drauf. Ja,
nehmen wir 32. Es war das Finale eines ITF-Turniers, auch wieder bei den Herren 35 muss es gewesen sein. Ich habe zuvor im Halbfinale meinen Mannschaftskameraden Tim Smicek geschlagen, der auch Top 10 deutsche Rangliste steht. Wir haben erst auf Asche begonnen, sind dann mit den alten, nass gewordenen Bällen bei uns im Brauweiler in die Halle gegangen, haben irgendwie noch die letzten zwei Spiele spielen müssen. Ich habe gewonnen und stand im Finale, ja, fühlt man sich ja schon gut, hat vorher gut gespielt. Und dann kam Marc Leimbach. Marc Leimbach, Bundesligaspieler, ich glaube Rating viele Jahre, ich weiß nicht, ob er da immer spielt.
Glaube ich immer noch, auf jeden Fall Herrn 40, einer der
geiler Typ.
Fünf Besten irgendwie in Deutschland.
Total nett und ich dachte so, okay, komm, also mitspielen wirst du schon können. Zupfer, Linkshänder, Regen, Wind, fürchterliche Verhältnisse, 32 Minuten, ich glaube 0 und 1, keine Sonne gesehen. Also ich hätte mich gar nicht auf den Platz stellen müssen. Das war ja, manchmal ist ja so, dass das Ergebnis klar ist, aber Ballwechsel entstehen und also ich glaube, der hätte mit 3 Promille auf dem Platz mit offenen Schuhen stehen können und ich hätte trotzdem nicht mehr Spiele gemacht. Und das
hat er denn das Spiel geschenkt, was man ja nicht machen sollte?
Ja, vielleicht habe ich da irgendwie zweimal Glück gehabt.
Okay.
Aber also das weiß ich nicht mehr genau, aber das ist zumindest so.
Das ging schnell auf jeden
Fall. Das ist das, woran ich mich erinnern kann, was einfach derbe war. Also schönen Gruß an Marc.
Du hast deinen Meister gefunden.
Ja, absolut. Ja.
Wunderbar. Spieler, den du nicht mochtest. Als Stichwort?
Ja, ich finde natürlich, gut, Djokovic wird ja auch hier bei euch häufiger genannt. Das ist ja jetzt nicht so unüblich. Beim Medvedev bin ich auch immer so hin und her gerissen, weil ich den auch jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch finde.
Ja, der polarisiert auch irgendwie.
Auf dem Platz.
Obwohl ich finde den immer ganz lustig, muss ich sagen. Der hat irgendwie einen guten Humor. Also das mit dem
außerhalb.
You are a small cat zum Schiri, muss ich echt sagen, Hut ab, da habe ich echt viel gelacht, aber ja.
Ja, ich meine, es gibt ja solche Typen, die sind auf dem Platz, kennen wir alle, eine Vollkatastrophe. Und ist das Match vorbei, kannst du dich nett unterhalten und so. Einer ist er ja am Ende auch.
Ja.
Aber
das sind doch die Schlimmsten, die,
die auf Rezept spielen. Ja, ja, das stimmt schon. Dann lieber komplett Arsch, ne? Auch außerhalb des Platzes, hast du.
Nee, die nach dem Match einen auf mega nett machen
und
auf dem Court mega ätzend. Das nervt mich kolossal.
Ja.
Also natürlich unterhält man sich dann nett, aber... Ja, im Hinterkopf denkt man sich auch so, ich habe dich durchschaut.
Ja. Und das geht schnell bei dir.
Wunderbar. Gibt es ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben? Also wir sind ja so echt durch viele Themen durchgaloppiert. Deine Tenniskarriere haben wir auch noch beleuchtet. Bin tief beeindruckt. Also mehr als Lars und ich jemals geschafft haben in unserem Tennisleben. Na, immerhin, Europameisterschaften.
Ja. Ja? Doch, ITF-Finale und sowas.
Ein Spiel gegen Marc Leimbach geholt, haben wir beide noch nicht.
Nee, auch das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ehrlich gesagt. Der spielt nämlich ziemlich gut.
Immer noch?
Ja, immer noch.
Den kenne ich nicht. Ja. Muss man den kennen? Ja, Maschine?
Gut. Ja, aber du spielst ja, du bist ja nicht so im aktiven Turniergeschehen unterwegs, aber der ist schon, der gewinnt schon viel bei Herren 40 oder vielleicht jetzt auch schon 45, weiß ich
gar nicht. Du bist 79er?
Ja.
und er auch den Dreh dann, oder?
Ja, muss 78, auch die, ja, muss ich auch die Ecke sein. Ah, okay, aber, ja. Ich meine, da gibt es so viele unfassbare Typen, gerade was da in der Bundesliga rumläuft oder auch in den Regionalligen. Carsten Gröger ist ja auch so ein Name, ich weiß gar nicht, ob er noch Nummer 1 der Welt ist. Also da hast du schon ein paar mehr, die viel Zeit in den Sport investieren können. Und ich meine, du musst fit bleiben. Das ist ja immer genau, in unserem Alter,
das ist der Kern.
Ist es die Fitness, die dich häufig mal rettet, und hast du die nicht und du hast vorher eben schon keinen guten Schlag gehabt, wird es dann eben schwieriger.
Ja, dann wird es zumindest im Turniergeschäft irgendwie schwierig, ne? Weil wenn du dann da irgendwie so 3-4 Einzel spielen musst, irgendwie in 3-4 Tagen, das muss man erstmal körperlich irgendwie hinkriegen, so tatsächlich. Ja.
Ich habe immer gedacht, Wille und Talent ohne Fleiß reicht auch irgendwie.
Ja, bei dir Talent natürlich. Hast ja gesehen, wie weit du damit gekommen bist.
Ja, stimmt.
Wille war nicht so vorhanden.
Ein bisschen Fitness.
Ja. Aber fit ist er ja. Doch, doch. Guck ihn dir an.
Nachdem er
wieder 2 Gerstensaftkuren gemacht hat im Dezember.
Ey, ihr mit euren Saftkuren hier.
Musst du vielleicht auch mal machen mit deinem sauren.
Mach ich. Ja. Ich mach alles, was ihr sagt.
Wir haben ja noch unser liebes Tennisabitur, was wir machen könnten. Ne?
Das wird schlecht.
Naja, ich habe es wirklich einfach gehalten.
Da trennt sich natürlich oft die Spreu vom Weizen.
Wirklich. Und die Einstiegsfrage ist ganz, ganz simpel. Wann gewann Steffi Graf den Golden Slam? Boah, das ist schon die schwere Frage.
Soll ich jetzt 1979 sagen, weil sie so simpel ist?
Nein!
Nicht ganz.
Aber das wäre ein bisschen zu früh. Ich meine, in den 80er Jahren war das die Hochphase von Becker und Graf. Von daher sage ich 1985.
Vielleicht könntest du helfen. Es sind natürlich Olympia immer in geraden Jahren.
Das stimmt, da kommt der Golden Slam dazu.
Also 1984 waren die Olympischen Spiele in Los Angeles.
Und wie hieß wie hieß der Titelsong der darauf folgenden Olympischen Spiele?
Ja, Seoul war das.
Go for gold in South Korea. So. Ja. Go for gold in
Korea wäre Seoul.
84 plus 4.
Ist 88.
88, das richtig.
Da irgendwann mit Hilfe hin.
1988.
Ich habe euch das ja im Vorfeld gesagt. Ich kann ja nicht mal meine eigenen Ergebnisse wissen. Dafür brauche ich meine Jungs. Also mal gucken, wie schwer es noch wird.
85 ist ja das Stichwort. Boris Becker, der Gegner im Finale. Der aus Südafrika kommende, es gibt auch einen Kinofilm.
Heißt mit
Kevin Anderson kenne ich, aber der ist...
Ja, so ähnlich, aber wollte ich gerade sagen, dein Mannschaftskamerad Marc, Bindestrich.
Aber Kevin ist ja schon mal ein halber Punkt.
Kevin ist schon mal ein halber Punkt.
Und der hat doll aufgeschlagen.
Wir hatten keinen Fernseher. Kevin Keegan, ist auch kein...
Kevin Keegan, HSV-Legende. Da leuchten meine Augen.
Du bist der HSV-Fan, oder? Rennst du hier auf eine Tür?
Simon? Ich kann doch Kevin Prinz Boateng.
Simon, du bist auch HSV-Fan?
Nee.
Nein, es war natürlich Kevin Curran.
Oh, ja, also ein halber Punkt. Punkt.
Mit was für einem Schläger hat er denn gespielt, Tom?
Kevin Curran?
Ja.
Völkel.
Diesem Stern, Kneißel.
Kneißel, richtig. das ist natürlich.
Habe ich geliefert.
Ja, abgeliefert.
So, pass auf. Der zweite Name von Steffi Graf. Also, sie hat einen zweiten Vornamen gehabt. Stefanie. Wie Josef und
Maria.
Genau, ja. Richtig.
Maria Graf.
So, und dein Lieblingsspieler. Ich weiß gar nicht, wie mein Name richtig ausspricht.
Gael Monfils.
Weil Gael hat nämlich auch auf dem E sind 2 Punkte oben drauf, glaube ich.
Gael.
Ja, ich hatte Latein, deswegen kann ich da nicht mitsprechen.
Ist verheiratet.
Der ist verheiratet. Ja. Aber der hatte auch ein höchstes Ranking.
Also Top 10 war auf alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wahrscheinlich war irgendwas, also ich meine, unter Top 5 kann er nicht gewesen sein. Nee. Ich sag mal die 6.
Ja, Gold, ja, richtig. Das sticht, Wahnsinn.
Das ist sehr gut.
Und das höchste Ranking von deinem Idol, Thomas Muster?
Ja, der hat es, glaube ich, ganz nach vorne. Ich hätte gedacht, es wäre vielleicht nur die 2 gewesen, aber vielleicht war kurzzeitig mal die Nummer 1 der Welt.
Er war die Nummer 1, damit hast du das Tennisabitur bestanden. Ja.
Jawohl, Muster war ein paar Wochen die Nummer 1. Und was übrigens geil ist zu Game on Fields, der hat irgendwie vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt, dass er so lange spielt, bis er einen Grand Slam gewinnt. Das fand ich irgendwie eine Sensation.
Das dauert.
Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Und ich weiß gar nicht, Mitte 30 ist er auch schon, aber fit wie ein Turnschuh. Ich glaube nicht, dass er einen Grand Slam gewinnt.
Da muss er mal ganz schnell im Mixed antreten.
Ja, mir würde jetzt nicht ganz einfallen, welches von den Vieren er gewinnen könnte. Aber ich drücke ihm alle Daumen, weil er ein absoluter Sympath ist. Und damit schließt sich der Kreis zu dir, Simon. Du bist auch ein absoluter Sympath. Nicht nur, weil du Game on Fees als Lieblingsspieler hast, sondern weil es ein toller, schöner Austausch mit dir war und du lustige Anekdoten mitgebracht hast.
Absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke euch.
Und wir unterstützen den DTB bei den Projekten gerne. Wir sind gerne auch kritischer Begleiter hier in Zukunft. Wir werden hier und da vielleicht auch mal dann eine kontroverse Diskussion führen. Aber grundlegend mein Wort zum Sonntag. Ich denke, man sollte Verbände, Vereine, Parteien, Politiker, alle Institutionen nicht mit irgendwelchen utopischen Forderungen überfrachten, sondern man muss irgendwie auch gucken, das sind Menschen, die da arbeiten, die geben ihr Bestes, aber können eben auch nicht zentral wie bei der KPDSU in der Sowjetunion etwas bestimmen und dann wird das überall gemacht in allen Vereinen, auf allen Tennisplätzen, sondern wir haben alle gelernt, der eingetragene Verein hat eine Mitgliederversammlung, die ist in der Regel das höchste Organ und die Mitgliederversammlung und die Leute, die zu einer Mitgliederversammlung erscheinen, sind in der Regel die Hürde dann. Die bestimmen, ob ein Paddelplatz gebaut wird, ja oder nein. Die bestimmen, ob der Mitgliedsbeitrag erhöht wird oder ob man dem Wirt 100 Euro im Jahr gibt oder. Und da, glaube ich, muss man dann eben auch das immer wieder reflektieren bei allen Themen, die wir ansprechen. Also gerade das Thema LK. Würde ich gerne auch nochmal vertiefen, diese LK-Fixierung,
absolut.
Die mich persönlich so stört, halt gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ja. Ich sehe aber auch, dass es eine wichtige Einnahmequelle ist von Leuten, die viele LK-Matches spielen. Also da kommt dann der Soziologe bei mir durch.
Und ich denke so,
Das merkt man auch gerade richtig, wie dein Wort zum Sonntag so ein bisschen in Richtung ganze Predigt abdriftet.
Entschuldigung.
Aber das ist natürlich, wenn man eine Radiostimme hat, hört man sich natürlich auch gerne.
Simon, ist dir das aufgefallen?
Selber reden.
Dass ich eine Radiostimme habe?
Das ist schon angenehm.
Ja, gerade jetzt, wenn man im Studio das live auch mal erlebt, das ist eine Sensation. Simon, wenn wir jetzt mal so gucken, in, sagen wir mal 2025, was würdest du dir wünschen für den DTB? Wo sollte er stehen? Was sollte man über den DTB sagen? Was sollte André Antic im Tennismagazin über den DTB im Leitartikel schreiben?
Er sollte schreiben, dass das, was wir in den Gesprächen diskutieren, auch eingetreten ist, dass wir es geschafft haben, die Dinge umzusetzen, die für Tennis Deutschland wichtig sind, dass wir weiterhin Mitgliederwachstum erreichen, dass wir eine coole Sportart sind, dass wir es geschafft haben, Padel richtig zu implementieren und dem auch nicht nur als den Wurmfortsatz des Tennissports, sondern als eine eigene, vollwertige Sportart mit einer vielleicht auch in Teilen anderen Zielgruppe. Und dass wir einfach einen guten Job machen.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Wir werden das überprüfen, natürlich, bitte, ob ihr einen guten Job macht und werden dich wieder einladen zu Teil 2 unseres Gesprächs, wenn die ersten Dinge, vor allen Dingen ja dann tennis.de, sichtbar wird und umgestellt ist. Ich kann nur allen ans Herz legen, die sich dafür interessieren, den Geschäftsbericht anzugucken. Da kriegt man ein bisschen Gefühl dafür, wie der DTB zukünftig rüberkommen möchte. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Schön. Vielen lieben Dank, Simon, für deinen Besuch.
Danke, Simon.
Danke.
Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet:
Mütze mit Blendschutz. Die Wahl der Marke liegt ganz bei Ihnen.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.